Ja, hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Du wirst es wahrscheinlich entweder selber am eigenen Leib erlebt haben oder aus dem bekannten Freundes- oder Kollegenkreis mitbekommen haben. Es liegen Wochen der Krankheit hinter uns. Ganz viele hat es erwischt, ganz viele erkältet, Grippe, Corona, was auch immer. Auf jeden Fall irgendein Grund, um lange oder länger nicht trainieren zu können. Und da stellt sich natürlich die Frage, was passiert eigentlich mit der Form, wenn man länger nicht trainiert? Genau dieser Frage werden wir uns heute widmen und selbstverständlich haben wir Antworten für dich parat. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen in deinem Triathlon-Podcast. Wir sind deine Hosts Lotta und Schorsch und wir zeigen dir, wie du dein Triathlon-Training gestalten kannst, deine Performance auf ein neues Level hebst und so deine Ziele erreichst. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie ist denn deine Form so, Schorsch?
Ja, als hätte ich die Frage gerade erwartet, wollte ich natürlich in meine Uhr gucken, wie die Form ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Zahlen, die Daten in der letzten Zeit nicht nachgeschaut, weil ich immer so ein bisschen Angst hatte. Meine FTP sieht gut aus, also kann meine Form nicht so schlecht sein, aber die Phoenix 7 gibt ja auch immer schön heraus, wie schnell man über bestimmte Strecken ist, also die 5, die 10 und so weiter, bis zum Marathon, die Zeiten. Und da sehe ich halt, dass das in den letzten so gefühlten 3 Wochen immer schlechter wurde. Es wird so langsam wieder ein bisschen besser. Aber man sagt mir tatsächlich, dass ich eine prognostizierte Marathonzeit von 4 Stunden habe. Hatte ich schon lange nicht mehr. Also um deine Frage einfach mal ganz kurz zu beantworten, meine Form ist nicht so gut.
Okay, ich hätte jetzt eher erwartet sowas wie unproduktiv oder Regenerationsphase oder so. Da gibt es doch immer diese netten Sprüche von Garmin, so wo man gerade steht. Also ich glaube, ich bin inzwischen schon wieder im Formaufbau.
Ich habe mal gehört, dass die Uhr das in dem Morgenreport immer sagt, aber den klicke ich im Moment immer weg, weil der mir sowieso nichts Gutes sagt.
Nee, das kann man unterschiedlich einstellen. Bei mir ist sie nicht im Morgenbericht drin. Ich gucke mir das immer mal an und das ist auch immer schön hinterlegt mit tollen, bunten Farben. Und ich freue mich dann immer, wenn da irgendwas von Formaufbau steht, aber das ist dann meistens nur 1-2 Tage und dann kommt schon wieder Überbelastung oder so ein Scheiß. Also ja, ich glaube jetzt so nach dem Schwimmtraining ist Überbelastung.
Ja, meine Uhr sagt, es gibt hier einmal, habe ich auch gerade gefunden, der Trainingszustand ist unproduktiv.
Ah ja, ja, sowas in der Art.
Und darunter die Trainingsbereitschaft ist niedrig. Also ich bin zwar unproduktiv, müsste mehr trainieren, aber bin nicht fit genug dafür. So, ja. Wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, über Weihnachten war ich so oft und so lange im Bett wie die letzten 15 Jahre nicht mehr. Denn ich war krank und das schlägt sich eben jetzt nieder in der Form.
Ja, bei mir auch so ähnlich. Wobei ich vielleicht auch schon ein bisschen früher wieder eingestiegen bin oder ja, keine Ahnung. Aber ich merke es immer noch so, dass mir die Pumpe geht bei gewissen Schwimmintervallen.
Mir geht die Pumpe, selbst wenn ich sitze. Mehr als vorher.
Oh wei.
Aber das wird sich hoffentlich geben. Ich habe einen schönen Begriff gefunden, der das Ganze, was wir da gemacht haben, wunderbar und sehr positiv umschreibt. Wir waren nämlich im D-Training. Das ist fast wie Training, nur halt ein bisschen anders.
Also einfach nur das Gegenteil von Training, oder?
Ja, genau. Und viel weniger mit Aktivitäten verbunden.
Moment, lass mich mal gucken. Da gibt es doch so eine schöne Definition. D-Training is a partial or total loss of training-induced adaptation. Naja, und so weiter. Ihr wisst schon Bescheid. Also quasi irgendwie so ein bisschen das Gegenteil von Training oder die Umkehr von Trainingseffekten.
Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, dass D-Training der Abbau der antrainierten Leistung durch eine Zwangspause ist.
Oh, wow, okay. Ja, auf Deutsch klingt das ein bisschen wissenschaftlicher.
Ich habe auch keine Ahnung, ich habe das wirklich für mich so selber geschrieben, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Und es trifft es aus meiner Sicht aber ganz gut, weil es wird ja nichts abgebaut, was wir qua Geburt irgendwie mitbekommen haben oder durch irgendwelche anderen Dinge. Also jetzt ein blödes Beispiel, es ist jetzt nicht irgendwie ein dritter Arm, der uns angenäht wurde, den dann wieder jemand abreißt oder irgendwas, womit wir auf die Welt gekommen sind, mit scharfen Augen oder mit großen Muskeln, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir was verlieren, was wir uns mühsam erarbeitet haben. Und es ist tatsächlich so, also man verliert, aber da kommen wir im Verlauf noch dazu, man verliert nicht so viel von Sachen, für die man gar nicht so viel getan hat.
Also man kann es nicht auf die Gene schieben,
in dem Fall. Nee, und das ist auch irgendwie das Schlimme, also etwas zu verlieren, wofür man nicht viel getan hat, finde ich, ist jetzt so im Endeffekt ein bisschen leichter zu verkraften, als wenn man was verliert, für das man sehr lange gearbeitet hat.
Ah, ich glaube, das kommt immer drauf an, was man gewohnt ist, und also ich glaube, manche Leute können sich über jeden verlorenen Lolli aufregen.
Ja.
Naja, gut, das führt zu weit.
Ja, ich glaube auch, weil man wird ja selten mit einem Eimer voll Lollis geboren und verliert dann was man sowieso sein Leben lang hatte. Ja. Aber wir verlieren eben alle hin und wieder mal Leistungen. Es gibt ja für alle von uns immer mal wieder Gründe. Das muss nicht nur eine Krankheit sein. Für manche kann das auch der Urlaub sein oder zum Beispiel auch die Saisonpause, also die Off-Season. Die Gemeinsamkeit ist immer, es dauert ein bisschen länger und in der Zeit bewegt man sich nicht so, wie man das vorher im Training gemacht hat.
Wobei wir uns jetzt eigentlich eher so auf die Sachen konzentrieren wollen, wo man sich das nicht unbedingt ausgesucht hat. Also es gibt ja Urlaub, da kann man ja theoretisch auch was machen, wandern oder klettern, was auch immer. Aber jetzt, wenn man verletzt ist zum Beispiel oder wenn man halt wirklich flach liegt und auf dem Sofa, dann... Also nicht, weil man zu faul ist, sondern weil man nicht mehr hochkommt, dann ist es, glaube ich, ein anderer Zustand, als wenn man sagt, okay, ich mache jetzt mal Off-Season, weil mental ist es ganz gut.
Ja, da hast du vollkommen recht. Jetzt hatte ich gerade zwei Gedanken im Kopf und einen habe ich verloren, den anderen schreibe ich mir gleich auf. Du hast natürlich recht, es betrifft uns, die wir ja auch Spaß an der Bewegung haben, eben dann eben nur, wenn wir gerade mal nicht dürfen oder nicht können, weil es kann ja auch die Pause sein, die der Arzt verordnet, auch wenn er vielleicht nicht immer recht hat, aber es kann ja auch sein, dass man was hat, wo man sich eigentlich ganz fit fühlt und gern trainieren würde und das aber dann doch nicht machen sollte. Grundsätzlich ist, glaube ich, klar, über welche Zeit im Leben wir sprechen.
Ja, und um das nochmal zu konkretisieren, möchte ich gerne noch sagen, dass es eben nicht um die verordnete Pause vom Trainer oder Coach geht, der sagt, mach mal einen Rest-Day oder mach mal eine Entlastungswoche oder solche Sachen. Mhm. Das ist natürlich auch für manche Athleten eine riesige Qual und ganz, ganz schlimm. Aber auch da darf man ja trotzdem ein bisschen was machen. Und am Rest-Day kann man spazieren gehen, wenn man will oder so. Also es ist nicht verboten, sich zu bewegen.
Ja, wir kommen da am Ende auch noch auf ein paar Tipps, wie man in bestimmten Situationen dann doch als Triathlet mental überleben kann, weil für viele von uns ist das ja auch einfach nur so eine Kopfsache, dass wir vielleicht noch gar keine Form verlieren oder vielleicht verlieren wir auch ein bisschen Form, aber das ist in der Situation gar nicht so schlimm. Aber wir machen uns total verrückt, weil wir denken, wenn eine Einheit ausfällt, dann wird es schon nichts mit irgendwie der Hawaii-Quali oder sowas.
Nicht spoilern.
Ja, Hawaii-Quali oder was meinst du?
Nee, du sollst doch nicht schon den ganzen Podcast in einem Satz zusammenfassen.
Nein, das will ich auch gar nicht. Es ist nur, Lotte hat recht, wenn es der Trainer verordnet, hat es eben meistens Sinn. Und auch wenn es, und da kommt jetzt der Bogen, den ich spannen wollte, auch wenn es für den Kopf genauso schwer ist, wie wenn man zum Beispiel krank ist. Aber da muss man als Athlet oder als Athletin auch lernen zu unterscheiden.
Manchmal ist man ja auch einfach so krank, dass man sowieso an nichts anderes denken kann als... ich bin müde, meine Augen tun weh, ich habe keinen Hunger oder ich habe doch Hunger, keine Ahnung. Solche ganz grundlegenden Sachen.
Schön wär's. Spätestens in der zweiten Nacht, die ich mit Fieber im Bett rumlag, und ich hatte schon 100 Jahre kein Fieber mehr und ich habe auch noch nie so schlecht mit Fieber, also wirklich Schmerzen gehabt, lag ich nachts wach und dachte, kein Scheiß. Eigentlich würde ich jetzt lieber eine Langdistanz machen, weil da weiß ich, da bin ich am Ende im Ziel und da gibt es Essen und da kann ich mich hinsetzen und dann hört der Scheiß auf. Bei Fieber hört der Scheiß nicht auf. Da liegt die ganze Nacht da, da kann ich nicht ins Ziel kommen und da muss ich einfach weiter damit leben und warten, bis das vorbei ist. Also nichts mit, ich kann nicht an Sport und an Training denken, sondern mein Gedanke war halt, ja, so eine Langdistanz ist viel angenehmer als Fieber haben.
Ich denke hier gerade irgendwie so ein bisschen an Männergrippe und Resilienz. Aber ich glaube, das ist natürlich auch immer individuell, wie man das empfindet. Und klar, es ist irgendwie scheiße, wenn man nicht schlafen kann.
Ich finde es halt, also erstens mal hat es mir gezeigt, und ich werde mich wahrscheinlich in Rot jetzt Mitte des Jahres nochmal zwingen, daran zu erinnern, dass Fieber viel schlimmer ist, als am Kanal zu laufen. aber das war wirklich so für mich so die Erkenntnis, ja, Triathlon, Langdistanz oder so verrückte Dinge, das sind Tatsachen, die man sich selber raussucht und die halt dann auch anders, die ich einfach auch anders dann wahrnehme und vielleicht auch ertrage, als eben irgendwas, was man sich nicht raussucht. Eben so ein scheiß Fieber, eine Kackkrankheit, irgendwas, was man einfach nie abschütteln kann, wo man nur zum Warten verdammt ist. Und das kann ich überhaupt nicht haben. Und ich glaube, viele von euch verstehen mich da auch gerade.
Ja, es ist einfach auch nicht toll, etwas nicht kontrollieren zu können.
Ja, aber jetzt sollten wir mal endlich zum Thema kommen und darüber sprechen, was passiert eigentlich, wenn wir als trainierte Athleten, mehr oder weniger trainierte Athleten, denn da gibt es ja Unterschiede, mehr oder weniger trainierte Athleten uns halt nicht bewegen. Da passiert ja wahrscheinlich was in unserem Körper, oder?
Ja, also streng genommen passiert eigentlich genau das Gegenteil von dem, was passiert, wenn wir trainieren. Und man könnte das auf ja, drei große Bereiche beziehen. Einerseits natürlich unser berüchtigtes Herz-Kreislauf-System. Dann die Muckis haben auch noch so ein bisschen was, ein Wörtchen mitzureden. Und unser Stoffwechsel.
Ja, und ich kann es gleich, sorry, dass ich das spoiler, der Stoffwechsel wird nicht besser. Also keine, nicht denken, ich bin krank und danach verbrennt der Kalorien ohne Ende. Darum geht's nicht.
Also gut, wollen wir mal anfangen?
Ja, ich kann vielleicht eine Sache im Vorfeld noch sagen. Es gibt tatsächlich Unterschiede, je nachdem, wie lange man schon trainiert. Beide, also Leute, die noch nicht so lange trainieren und Leute, die schon sehr, sehr lange trainieren, haben beide Vor- und Nachteile.
Na, da kommen wir nachher drauf. Ich würde jetzt lieber erstmal über das Herz-Kreislauf-System sprechen. Da habe ich mir nämlich wirklich ganz viele tolle Sachen notiert.
Ja, klar, fang an.
Also, man kann das alles relativ einfach erklären. Unser Herz ist ja eigentlich ja, im Herz-Kreislauf-System so mit der wichtigste Punkt, das wichtigste Organ, das ja dafür sorgt, dass eben Blut im Umlauf ist, durch den Körper gepumpt wird und damit auch immer Sauerstoff transportiert wird. Und da passiert eben leider eine ganze Menge. Erstmal sinkt unser Blutvolumen bzw. das Plasmavolumen in einem gewissen Anteil, also fast so ein Zehntel, oder ein Fünftel bis ein Zehntel, könnte man sagen. Das heißt, es ist weniger Blut im Umlauf. Dann versucht das Herz es eben auszugleichen, indem es mehr pumpt. Weil wir brauchen ja trotzdem Sauerstoff. Also muss es halt schneller pumpen, um genau dieselbe Menge dann irgendwie in einer Minute zu schaffen. Das heißt, unsere Herzfrequenz steigt dann, wenn wir uns irgendwie anstrengen. Also jetzt nicht so extrem krasse Intervalle, sondern bei, das nennt sich submaximale Anstrengungen, also jetzt meinetwegen beim Treppensteigen oder so, kennt ja jeder, dass man dann halt außer Puste ist. Die Ruheherzfrequenz bleibt erstmal eine Weile relativ gleich, die passt sich dann erst nach und nach an, also es ist ja so, dass, oder es gibt natürlich Hoch- und Niedrigpulser und so, aber Leute, die sehr, sehr, sehr ausdauertrainiert sind, haben normalerweise einen sehr, sehr niedrigen Ruhepuls. Und das wird natürlich, wenn man dann eine längere Pause macht, auch ein bisschen angeglichen. So, jetzt hatten wir darüber gesprochen, dass eben das Herzminutenvolumen, also quasi die Menge an Blut, das das Herz da durch den ganzen Körper schickt, innerhalb einer Minute kleiner wird, weil das Herz es eben auch nicht ausgleichen kann durch einen erhöhten Puls. Und dadurch ist dann das Problem, dass wir weniger Sauerstoff im Körper haben, generell. Und weniger Sauerstoff, wir erinnern uns, ganz dunkel, da war irgendwas mit VO2 Max, also die sogenannte maximale Sauerstoffkapazität. Dieser schöne Wert, der uns sagt, wie viel Sauerstoff wir in einer bestimmten Zeit aufnehmen können und verarbeiten können, sodass wir ihn eben mit dessen Hilfe auch Energie produzieren.
Ich würde aber, weil sonst sind wir ja gleich durch alles durch und ich glaube, für jemanden, der es jetzt noch nicht so oft gehört hat, ist es vielleicht auch, sind es auch alles neue Sachen. Im Endeffekt merkt der Körper halt so ein bisschen, dass er nicht mehr so viel braucht, weil wir tun ja nicht mehr so viel. Und dann hat der Körper eben einfach, so wie bei ganz vielen Dingen, die Fähigkeit, sich den Gegebenheiten anzupassen. Und dann sagt er sich halt, naja, warum soll ich so viel Blut quasi im Körper haben, wenn ich ja die ganze Zeit nichts tue? So, es reicht ja für im Bett liegen oder vielleicht auch dann, ist, was ja auch eine Anstrengung ist, um eine Krankheit zu bekämpfen, muss ich vielleicht auch andere Prioritäten setzen. Dann sorgt das auch nochmal dafür, dass vielleicht auf dieses Blutvolumen nicht mehr so der Fokus liegt und dann, ja, dann wird halt, ist halt weniger Blut da und dann wird es halt schwer. Das ist eigentlich wie bei einem Gartenschlauch, wo der Wasserhahn nicht richtig aufgedreht ist. Dann muss man irgendwo gucken, wo kriegt man den Wasserdruck her, dass vorne wieder Wasser rauskommt. So, und das ist dann gar nicht so einfach. Hat übrigens auch zur Folge, dass wenn wir jetzt, sagen wir mal, sehr viel Blut haben und das sehr oft brauchen, dann wächst ja auch das Herz. Also dann ist ja, und das ist ja auch sowas, bei Leuten, die sehr trainiert ist, ist das Herz meistens sehr groß. Das sorgt dann eben auch für diesen Ruhepuls. Also dann muss das Herz halt nur einmal pumpen, bei jemand, der eben so ein großes Herz hat. Und bei jemand, wo das halt kleiner ist, der muss das Herz zweimal schlagen, um dieselbe Blutmenge irgendwie zu transportieren oder um denselben Effekt zu haben. Und wenn jetzt aber weniger Blut da ist, dann hat es halt auch Auswirkungen auf quasi auf die Größe des Herzens. Warum sollte man so ein großes Herz im Körper pflegen, wenn man gar nicht so das Blut hat, dass das Herz dann pumpen kann? So, das heißt, da kann das tatsächlich auch Auswirkungen haben und das kann auch, also das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es mehrere Teile im Herzen, aber dass der Herzmuskel zum Beispiel kleiner wird über eine bestimmte Zeit, die man dann halt nichts tut.
Ja, ist ja auch irgendwie logisch, ne? Also dieses Herz verbraucht einfach eine Menge Energie und wozu sollte man das dann aufrechterhalten oder irgendwie weiter mit Sauerstoff und allem versorgen, wenn es eigentlich gar nicht so viel braucht? Also ja. Das kostet halt einfach nur und der Körper muss dann irgendwie überlegen, ja, habe ich denn überhaupt genug Ressourcen und ja, wenn die halt gerade woanders gebraucht werden, gerade wegen der Krankheit und so, dann muss man da eben ganz rigoros kürzen.
Ja, mir fällt irgendwie gerade, ich habe letztens irgendeinen Spruch gehört, der da so ein bisschen reinpasst. Vereinfacht gesagt kann man einfach behaupten, unser Körper ist eine faule Socke, der macht immer nur das, was er muss. Und das ist ja das, was wir im Training von ihm dann verlangen. Das heißt, wir sagen jetzt, wir rennen jetzt mal richtig schnell und du musst jetzt, lieber Körper, mal gucken, dass du die Ressourcen dafür bereitstellst, damit wir das demnächst ein bisschen schneller oder ein bisschen einfacher können. So. Und sobald wir aufhören, damit sagt der Körper, tüdelü, mach das mal schön alleine, ich habe da keinen Bock drauf, ich baue schön ab und dann ist das alles wieder weg. Und das ist eigentlich das, was Lotta jetzt gerade über das Herz-Kreislauf-System angesprochen hat. Und du hast jetzt auch schon die VO2 Max so ein bisschen mit angesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen, also es ist jetzt nicht der Wert, also nein, ich andersrum. Ich glaube, der Wert kriegt oft, gerade in sozialen Medien oder unter den Sportlern, einen sehr viel größeren Stellenwert zugeschrieben, als der vielleicht da ist. Aber es ist natürlich tatsächlich schon ein Punkt, wie viel Sauerstoff man in den Körper bekommt. Also weil ja da dann noch viele andere Sachen dranhängen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Luft bekommen oder dass wir nicht hecheln, sondern das Ganze hat ja auch mit unserem Stoffwechsel zu tun.
Ja, gutes Stichwort. Darüber wollten wir ja eigentlich sowieso noch reden, ne?
Ja.
Soll ich das jetzt nochmal so runterbeten wie eben und du erklärst es dann nochmal?
Kannst du gerne mal. Nö, mach wie du möchtest.
Ja, ich muss gerade erstmal überlegen, womit ich anfange. Stoffwechsel. Also, wir kennen ja eigentlich die zwei verschiedenen Stoffwechseltypen, nämlich den Kohlenhydratstoffwechsel und den Fettstoffwechsel.
Ah, du meinst quasi zur Energiegewinnung.
Korrekt. Ja. Genau, die brauchen wir ja eigentlich, um uns zu bewegen. Und klar, die sind auch beide immer irgendwie aktiv, wenn wir jetzt auch uns nicht bewegen und wenn wir Podcast machen und wenn wir schlafen und so weiter. Vornehmlich brauchen wir halt, wenn wir irgendwie hohe Leistungen erbringen wollen und schnell rennen, Radfahren und schwimmen wollen, Kohlenhydrate. Und Wir brauchen aber auch immer ein bisschen Fett. Also es läuft ja meistens parallel. So.
Ja.
Und das Ziel, der zum Beispiel, wenn ich einen Marathon laufen will oder irgendwas anderes, ist ja meistens, meinen Fettstoffwechsel aufzubauen und quasi mehr Energie zu benutzen, mit Hilfe von Sauerstoff und umzusetzen, die unendlich verfügbar ist.
Genau, und da hast du, und da war ich total begeistert in der Recherche, weil ich die Antwort wusste, als Trainer natürlich, aber irgendwie freut man sich ja dann doch ein bisschen drüber. Du hast gerade gesagt, genau, wir können mit Sauerstoff und Fett über einen Fettstoffwechsel eigentlich unendlich viel Energie bereitstellen. Also das Beste, was uns eigentlich passieren könnte, wäre, so viel Luft zu haben, dass wir noch für zwei Leute was abgeben können. Und dann eben mit dieser Menge an Luft und Fett haben wir sowieso alle genug, auch wenn wir nicht dick sind, damit eben dann Ultramarathon zu laufen. Da gibt es jetzt eben so zwei kleine Haken. Das eine ist natürlich gut, mit dem Fettstoffwechsel ganz grundsätzlich kann man nicht ganz so schnell, weil aus Fett wird nicht so schnell Energie wie aus Kohlenhydraten. Aber wenn jetzt unsere V2 Max fällt und wir gar nicht so viel Sauerstoff in den Körper kriegen, dann können wir halt auch gar nicht so viel Fett verbrennen, weil ja gar kein Sauerstoff dafür da ist. Mhm. Und wenn wir dann aber schnell laufen, dann muss ja der Körper trotzdem irgendwo Energie herkriegen. Und das muss er dann zwangsläufig aus den Kohlenhydraten machen.
Ja, genau. Das ist eben das Problem, dass quasi da so ein Switch stattfindet, dass die Fette nicht mehr so bevorzugt benutzt werden. Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen und du hast jetzt auch gesagt, der Körper ist halt träge und nutzt immer den Weg des geringsten Widerstandes und der wäre halt in dem Fall dann Kohlenhydrate zu nutzen. Problem ist allerdings, dass auch unsere Muskelglykogenspeicher kleiner werden. Weil auch das ganze eingelagerte Zuckerzeugs braucht man ja nicht, wenn man sich nicht irgendwie verausgabt.
Nee.
Also sind die Speicher, die sowieso schon recht begrenzt sind und wo wir ja eigentlich dann immer versuchen, mit Gels und sowas nachzuhelfen, nochmal kleiner. Und ja, das hat dann eben den Nachteil, dass wir eben zum Beispiel schneller Laktat produzieren und eben schneller an unsere Leistungsgrenze kommen.
Das heißt, im Endeffekt wird die Situation immer schlimmer. Und das bedeutet, keinen Sauerstoff für Fett, keine Kohlenhydrate in den Muskeln.
Ja, oder nicht genug, ja?
Ja, nein, so. Und dann auch noch Laktat dazu. Also das bedeutet, wir haben weniger Luft, wir haben weniger Energie und dann werden bei den ersten Intervallen nach so einer Pause die Beine auch noch extrem schwer und tun weh.
Ja, also man könnte das jetzt alles auch noch mit ganz tollen Fachbegriffen irgendwie zupflastern und euch damit bombardieren. Hier Lipoprotein-Lipase, Muskelprotein nimmt ab und GLUT4-Transporterprotein sinkt und so weiter. Also das sind ja alles kleine wichtige Bestandteile in unserem Stoffwechsel, die eben dafür sorgen, dass wir zum Beispiel die Glucose in Glykogen umwandeln oder dass wir die Fette, also die Lipide, aufspalten in Triglyceride und so weiter. Also genau, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht alles im Einzelnen erklären, aber wichtig ist auf jeden Fall der Fettstoffwechsel, dessen Anteil oder Bedeutung nimmt ab. Die Bedeutung des Kohlenhydratstoffwechsels wächst wieder, aber wir haben weniger Kohlenhydrate, die wir nutzen können und dementsprechend entsteht schneller Laktat. So.
Ja, und das ist ja eigentlich was wir gar nicht wollen.
Genau.
Hm? So.
Das war jetzt eigentlich schon die zweite negative Nachricht nach dem Herz-Kreislauf-System.
Ja, aber alle guten Dinge sind drei.
Genau. Wir hatten ja schon angeteasert und damit gedroht, dass auch den Muskeln noch was passiert.
Ja, obwohl man bei Muskeln versteckt sich auch eine positive Nachricht. Aber erstmal ist es negativ. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was über die Muskeln gehört, nämlich über so Muskelglykogen. Das heißt, da wird nicht mehr so viel Energie gespeichert, weil das halt auch schnell rausgenommen wird. Warum sollte man da Energie irgendwo zwischenspeichern, wenn wir die jetzt sowieso zum Beispiel zur Bekämpfung der Krankheiten nutzen können, die wir gerade haben, oder einfach so abbauen, weil es aufwendig ist, das da zu halten. Und dann ja, sind die Muskeln halt mehr nur noch Muskel und weniger Speicher.
Ja, genau. Und so wie alles sind auch die Muskeln eben dem Verfall verfallen. Nee, wie sagt man? Sie sind dazu verdammt, auch ihre Kraft zu verlieren. Also wir verlieren tatsächlich zum Teil Muskelfasern, zum Teil werden auch Fast-Twitch-Fasern zu Slow-Twitch-Fasern umgewandelt. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, sollen wir da nochmal reingehen?
Nee, das kann man besser an anderer Stelle machen. Man kann eigentlich sagen, dass die Muskeln dann für den Ausdauersport oder vielleicht auch für den schnellen Ausdauersport abgebaut werden. Da kommen wir dann schon so ein bisschen in Richtung positive Nachricht, wenn wir neben dem Ausdauersport auch noch Kraftsport machen. Denn interessanterweise sind Kraftsportler von einem Leistungsabfall durch eine Trainingspause nicht weniger betroffen, sondern das dauert viel länger, bis sie betroffen sind. Also die Kraft, die Muskelkraft hält sich länger als unsere Ausdauerleistung.
Mhm.
So. Tröstet einen beim Laufen nicht, aber wenn man jetzt zum Beispiel Ausdauersport und Kraftsport macht, dann verliert man wenigstens nicht alles gleich schnell und kann dann wenigstens beim Krafttraining wieder auf einem höheren oder da hat man nicht so viel verloren, wenn man dann wieder einsteigt.
Ja, genau. Also einerseits ist es cool, dass man da nicht sofort alle Muskeln wieder einpacken kann sozusagen. Und zweitens gibt es ja auch noch den Muscle Memory Effekt, der eben dafür sorgt, dass sich die Muskeln wieder daran erinnern, wie groß sie mal waren.
Ja.
Und dann plustern die sich wieder auf, wenn man sie ordentlich reizt und kommt halt sehr, sehr schnell dann wieder auf das Niveau, was man vorher hatte. Das ist dann die gute Nachricht, ja.
Das ist tatsächlich auch so ein Stück weit eine gute Nachricht für langjährige Ausdauerathleten und Athletinnen. Je länger man das macht, umso eher ist es in der Ausdauer halt dann auch der Fall, weil der Körper natürlich da auch schon sehr viel mehr Ressourcen aufgebaut hat oder sehr viel mehr Grundlage, sehr viel länger auf diesen, hört sich jetzt eher im übertragenen Sinne gemeint, also an diesen Leistungsgedanken gewöhnt ist. Das heißt, er ist es einfach gewöhnt, dass so Reize gesetzt werden und hat da wahrscheinlich auch schon öfter mal so eine Pause absolviert. Das heißt, wenn man jetzt seit 20 Jahren Ausdauersport macht, dann ist man auch schneller wieder drin, als wenn man das erst seit einem halben Jahr macht.
Ja, wichtiger Punkt. Mir ist nur leider aufgefallen, dass ich noch so zwei, drei Stichpunkte habe, die ich irgendwie noch gar nicht erklärt habe und die vielleicht weder zu den Muskeln passen noch irgendwo anders hin. Darf ich die trotzdem noch
raushauen? Selbstverständlich. Was gibt's denn da noch?
Was ich auch interessant finde, ist, dass die Anzahl von ganz, ganz kleinen Blutadern, die Kapillaren, auch sinkt. Also die sorgen ja eigentlich dafür, dass das Blut überall hinkommt im Körper. Also man muss sich vorstellen, wir haben halt normalerweise viele große Adern, die führen irgendwo überall hin. Aber damit es halt noch schneller in jede Zelle kommt, baut der Körper eben auch so ein Straßennetz aus mit kleinen Landstraßen. Und
ja, ganz, ganz besonders halt, um in jedem Muskel oder in die Muskulatur eben auch da viel zu bringen, weil man darf auch nicht vergessen, dass über Blut nicht nur Sauerstoff transportiert wird, sondern eben auch Nährstoffe. Das heißt, auch da ist ja der Körper daran interessiert, wenn er oft Ausdauersport oder wenn er halt oft Ausdauerleistungen vollbringen muss, auch die Nährstoffe recht schnell in alle Teile des Körpers zu bringen. Und dann baut er natürlich das System zum Transport auch aus.
Genau, das war das eine. Dann die Lungenfunktion geht natürlich auch zurück. Also nicht nur unser Herz leidet, sondern auch eben das Volumen an Sauerstoff, was unsere Lunge eben fassen kann.
Wobei ich hier nicht, also nicht, dass wir Herzschmerzen kriegen. Das Herz leidet nicht auf diese Art und Weise, sondern nur es leidet eben in der Größe oder in der
Funktionsweise,
genau. Ja, das meine ich.
Genau, und dann alles, was halt damit zusammenhängt, dass ja, wir mit Hilfe von Sauerstoff aus entweder Fetten oder Kohlenhydraten Energie basteln, das leidet natürlich auch. Also die Mitochondrien zum Beispiel, wissen wir ja, die sogenannten Kraftwerke in unseren Zellen, die gehen sowieso im Laufe von wenigen Wochen immer wieder verloren und müssen ständig neu gebildet werden. Und wenn wir halt keine neuen bilden, dann ist logischerweise irgendwann nicht mehr ganz so viel davon da.
Ja.
So, und alles das zusammen sorgt natürlich auch dafür, dass wir nicht mehr so schnell Energie produzieren können. Wenn wir keine Energie haben, können wir halt nicht so schnell laufen oder anders Leistung erbringen. Das merken wir dann natürlich vor allem bei hochintensiven Sachen oder bei Belastungen, die vielleicht vorher nicht so schlimm waren, aber dann plötzlich doch zu spüren sind.
Jetzt stellt sich die ganz wichtige Frage, weil ich glaube, wenn man die Folge hört, da hat man schon Angst, überhaupt mal Tage nichts zu machen, weil so viel schlimme Sachen passieren. Also erst einmal reden wir über einen mehr oder weniger schleichenden Prozess. Das ist nicht von, ihr wacht nicht morgens auf und dann ist alles weg und ihr kommt keine Treppe mehr hoch, sondern das ist schon auf eine gewisse Zeit verteilt. Es ist natürlich von Person zu Person auch unterschiedlich. Aber in welchem Bereich bewegen wir uns denn da? Ab wann wird es denn kritisch, Lotta?
Also was ich gelesen habe jetzt in den Studien war, dass es ab 10 Tagen ungefähr anfängt.
Mhm.
Also gerade so, dass zum Beispiel die VO2 Max langsam sinkt. Und das merkt man dann so ungefähr ab 2 Wochen, nachdem man nichts mehr gemacht hat.
Mhm.
Und dann ungefähr bis 4 Wochen danach bleibt es erstmal so oder sinkt es erstmal und dann pendelt sich das so ein auf einem halbwegs ordentlichen Level und sinkt dann natürlich weiter, wenn man weiter nichts macht. So, aber dieser Abbauprozess ist, wie du schon gesagt hast, bei unterschiedlichen Leuten eben unterschiedlich schnell.
Mhm.
Und gerade wenn wir jetzt bei der VO2 Max sind, heißt es nicht, dass wenn deine VO2 Max auf dem Rad zum Beispiel vorher 65 war, dass die dann nach 4 Wochen irgendwie bei 40 ist oder so, sondern das Level wird natürlich, also das Ausgangslevel bestimmt natürlich auch dann das Endlevel. Klar, prozentual nimmst du ordentlich ab und wenn du zum Beispiel die 4 Wochen, bevor du Pause machen musstest, extrem geballert hast, dann wird wahrscheinlich das, was du da aufgebaut hast, weg sein nach 4 Wochen. Aber es heißt nicht, dass du dann halt irgendwie eine VO2 Max im Keller hast, sondern es ist immer noch deutlich, deutlich höher als bei so Normalsterblichen.
Ja, also die VO2 Max kann halt über so einen Zeitraum von 4 Wochen so bis zu 14% abnehmen. Wenn wir jetzt einfach mal 10% rechnen, das wäre bei einer VO2 Max von 65, da gehen 6,5 runter, dann sind wir irgendwo bei 58. Immer noch eine sehr gute VO2 Max. Natürlich nicht so gut, wie sie mal war, aber wir sprechen da nicht über einen Totalverlust. Und das ist bei ganz vielen dieser Aspekte oder ganz vielen dieser Punkte, die Lotta angesprochen hat, eben auch unterschiedlich. Also das heißt nicht, dass wenn man 15% bei der VO2 Max verliert, dass das bei allem anderen auch so ist. Das Blutvolumen anders sein und die Herzfrequenz kann sich auch anders entwickeln. Das ist das Wort, das ich suche. Es ist zum Beispiel auch so, dass der Ruhepuls, dann hat Lotta vorhin auch schon mal ganz kurz gezeigt, wenn man halt super trainiert ist, dann bewegt er sich erstmal gar nicht, also dann steigt der Ruhepuls nicht, auch wenn der Puls in Aktivitäten trotzdem vielleicht steigen kann, was halt dann mit dem Blutvolumen zusammenhängt. Also da haben wir ganz unterschiedliche Werte. Ich habe mir eine Studie rausgeschrieben, die ich wirklich sehr interessant fand. Da ging es um einen Ruderer, der tatsächlich wohl auch bei Olympia dann eine Medaille gewonnen hat oder sogar Olympiasieger war. Er hat 4 Tests gemacht, einmal 8 Wochen vor den Olympischen Spielen. Da kann man davon ausgehen, dass er sehr gut in Form war. Wenn er dann quasi Olympiasieger wird, war wahrscheinlich zu der Zeit bei den Olympischen Spielen sogar noch besser als 8 Wochen vorher. Dann hat er nach den Olympischen Spielen wahrscheinlich nur Pressetermine gemacht und gar nichts anderes außer feiern und über seinen Sieg reden. 8 Wochen kein Training und dann gab es den nächsten Test. Und in diesen acht Wochen nach den Olympischen Spielen hat er 8% seiner VO2 Max verloren und 25% seiner Leistung. Also über Watt gemessen, bei Ruderern geht es ja auch ganz gut. Und Er hat dann wieder angefangen mit Training und er hat 20 Wochen gebraucht, um wieder auf das Niveau von vor den Olympischen Spielen zu kommen. Und das fand ich schon sehr krass. Also es ist natürlich ein extrem hohes Niveau, aber in 8 Wochen wirklich 8% VO2 Max zu verlieren, ist jetzt vielleicht gar nicht so viel. Das ist 1% die Woche, könnte man jetzt so sagen, was wahrscheinlich nicht stimmt, weil in der ersten Woche da gar nicht so viel passiert. Aber was ich krass finde, ist, dass er wieder 20 Wochen braucht, um auf dieses Niveau zu kommen, das er vor den Spielen hatte. Das ist schon echt eine lange Zeit. Er braucht über doppelt so lang, um da wieder hinzukommen, wo er war, als er gebraucht hat, um zu verlieren.
Ja, das ist schon echt heftig. Wobei ich glaube jetzt auf dem Niveau, dass es dann extrem viel schneller funktioniert als bei jemandem, der so mittelgut trainiert ist. Weil er hat ja quasi so ein viel höheres Level, was sein Körper überhaupt nicht braucht, quasi.
Ja, ja, klar. Wenn dann, ja.
Und dementsprechend sagt der Körper, das wird alles abgestoßen.
Ja, also, da hast du wahrscheinlich recht. Da wäre vielleicht auch interessant zu sehen, in welcher dieser 8 Wochen er am meisten verloren hat. Aber das war halt so ein krasses Beispiel, wo ich dachte, wow, das kann schon starke Auswirkungen haben.
Ja, also ich habe irgendwo diesen netten Spruch gefunden, dass eben der Fitness- oder Formverlust genauso lange dauert, wie es braucht, diese Fitness aufzubauen. Das hieße, wenn du jetzt zum Beispiel 6 Jahre lang kontinuierlich trainierst und dann 6 Jahre lang nichts machst, dann bist du irgendwie wieder auf dem Level wie vorher. Ich glaube allerdings, dass das früher eintritt. Also ich denke, dass es... Also das ist
6 Jahre
einfach so
wäre eine gute
netter,
Zeit.
Netter Spruch.
Ja.
Aber ich glaube, es geht da eher um kurzfristige Fitnessgewinne und Verluste.
Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Wir sprechen jetzt nicht über Leute wie jetzt mich, die mit Fieber irgendwo im Bett liegen. Da wird es schwer. Aber es gibt ja auch viele von uns, die... ja, vielleicht eine Verletzung haben. Hat man sich einen Arm gebrochen, dann könnte man zum Beispiel noch Fahrrad fahren. Das geht ja auf dem Rollentrainer ganz gut. Lucy Charles ist ja selbst mit so einem Plastikschuh bei ihrem angebrochenen Fuß noch auf Fahrrad gefahren.
Ist dann halt eklig und juckt, aber...
Ja, ja, aber so, es ist schon möglich. Also das ist so der Tipp für alle, die irgendwo dann eine Problematik haben, wenn man jetzt mit dem Bewegungsapparat beim Laufen ein Problem hat, dann wäre zum Beispiel, oder möglicherweise kann man Aquajogging machen oder eben auf den Stepper, ich kenne mich da nicht so gut aus, es gibt quasi im Fitnessstudio dieses Ding, wo man so draufsteht und man hat so die Hebel in der Hand und bewegt sich so vor und zurück. Ich glaube, das ist der Stepper. Auf jeden Fall, das ist ja auch Ausdauertraining, ohne dass man jetzt eine Laufbewegung macht. Und was tatsächlich auch der Fall ist, man kann, wenn man mit dem, also man hat jetzt zum Beispiel einen gebrochenen Arm oder ich weiß nicht, ob das geht, einfach dummes Beispiel, eine kaputte Schulter und man geht schwimmen und schwimmt aber nur mit dem Arm, wo die Schulter noch gut ist, also macht nur da die Schulter, sondern also die Schwimmbewegung mit dem linken Arm, weil man das rechts nicht kann, hat es trotzdem Effekte, auch was die Technik angeht, für den anderen Arm. Also damit gewinnt man keine Medaille, aber man kann auf jeden Fall mit, dass man die eine Extremität oder den einen Arm, das eine Bein trainiert, kann man den anderen ein bisschen mittrainieren und so doch noch ein bisschen Trainingseffekt haben, beziehungsweise diesem Trainingsverlust, diesem Form- und Leistungsverlust entgegenarbeiten.
Wahrscheinlich könnte man auch einfach mentales Training machen und sich das visualisieren, so wie bewege ich meinen Arm oder irgendwie so.
Ja.
Das würde ja dann auch die Nervenbahnen stimulieren, sodass eben Kopf- und Muskelzusammenspiel verbessert wird. Wäre mal ein Versuch wert, könnte man auch im Bett machen, wenn man krank ist, ne?
Ja.
Aber ja.
Also das hat auf jeden Fall, also ich habe Studien schon gelesen und Artikel, es ist auf jeden Fall so, dass du Sportarten, die einen starken Technik-Part haben, also ich denke so Speerwurf, Kugelstoßen und so, da kann man wirklich so trainieren. Also da hilft es, diesen Ablauf sich vorzustellen und dann mental zu trainieren, um die Technik zu verbessern. inwieweit man damit tatsächlich, also inwieweit man jetzt mit einem Mentaltraining den Körper vielleicht dazu bringen könnte, nicht so schnell Leistungsabbau einzuleiten, da habe ich noch nie was gelesen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da möglicherweise einen Effekt gibt. Ein Versuch ist es wert. Also wenn man nichts anderes machen kann, dann vielleicht einfach mal das.
Ja, aber so ganz generell finde ich, glaube ich, Alternativtraining, wenn es möglich ist, weil man eben nur in Anführungsstrichen verletzt ist, auf jeden Fall eine gute Lösung. Viele Leute schwören ja auch auf Aquajogging, wenn sie nicht laufen können. Ja, selbst es kann auch eine komplett andere Sportart sein. Also es heißt nicht, dass man unbedingt laufen muss, um zu laufen, sondern es gibt eben andere Möglichkeiten, wo man zumindest so allgemein die Fitness hochhalten kann, ja?
Genau. Es ist zum Beispiel auch ein Punkt in der Off-Season. Also, dass man da nicht 4 Wochen nichts macht, sondern dass man vielleicht halt irgendwie sagt, man trainiert schon weiter oder man bewegt sich, man macht Sport weniger nach Plan, mehr nach Lust und Laune oder dann, was Lotta eben gesagt hat, einfach auch mal in anderen Sportarten.
Ja, und es ist auch tatsächlich nicht verkehrt, wenn man da mal was macht, was einen vielleicht auch ein bisschen kognitiv herausfordert. Also wenn man so jemand ist, der nicht so gut Dinge koordinieren kann, dann ist es auch cool, solche Reize zu setzen, weil das eben auf vielen verschiedenen Ebenen wirkt.
Ja, neue Synapsen im Kopf und so, ne? Kann ja auch gut helfen. Ja.
Also, klar, solche Fähigkeiten wie die Koordination beim Schwimmen gehen nicht verloren, wenn man es einmal richtig und gut gelernt hat. Aber es ist auch nicht verkehrt, mal andere Bewegungen zu lernen, zum Beispiel bei einem, keine Ahnung, Zumba-Kurs oder sowas. Ist jetzt natürlich total abwegig, aber...
Die klassische Sportart, die man macht, wenn man krank ist.
Nein, ich meine jetzt in der Off-Season.
Ja. Ja, alles klar, da kann man auch mal einen Rumba-Kurs machen, wenn einem Zumba nicht gefällt.
Ja, ich weiß nicht, was es da noch alles gibt, aber auf jeden Fall sind, glaube ich, Triathleten nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie besonders gut Dinge, also Bewegungen miteinander koordinieren können und...
Ich weiß es nicht.
Das also hält auf jeden Fall fit und ist gegen Demenz gut. Und okay, wir kommen jetzt irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste.
Ist schon gut und ja, ich bin vielleicht auch der Typ, der da nicht so das kann. Ich möchte einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir in dieser Folge besprochen haben. Es ist nämlich ganz einfach, use it or lose it. Und es ist tatsächlich so. Also dein Körper ist einfach eine faule Socke. Du musst viel tun, damit er sich darauf einstellt, leistungsfähiger zu sein. Sobald du damit aufhörst, sagt der Edge Badge, dann höre ich halt auch auf und dann brauchen wir den ganzen Scheiß nicht mehr und dann ist man schnell unsportlich. Ist kein Grund, bei Krankheit in Panik zu verfallen. Also wenn man sagt, Lotta hat ja gemeint, wenn es nach 10 Tagen anfängt oder wenn man sich erst so ab Tag 10 wirklich Gedanken über die Leistung machen muss, dann ist es okay, mal 7 Tage krank zu sein. Das ist jetzt nicht das Beste, klar, aber es ist ja wie beim Tapering, also in der Zeit vor dem Wettkampf dann, wo man ja das Training auch so ein bisschen runterfährt, die Regeneration hilft dann schon auch nochmal über einen gewissen Zeitraum dabei, nochmal so einen Leistungsschub zu entwickeln, weil der Körper halt Zeit hat, sich nochmal anzupassen. Nur danach ist es ganz gut, wenn man wieder so einsteigt ein bisschen, auch vielleicht vorsichtig, aber wenn der Körper dann merkt, oh, da kommt doch schon wieder Bewegung, vielleicht baut er dann nicht mehr so schnell ab und dann werden ja wieder Reize gesetzt.
Ja, genau. Also auf jeden Fall wirklich nicht dann falschen Ehrgeiz entwickeln, wenn man im Bett liegt und dann anfangen, schon wieder trainieren zu wollen, weil man ja sonst was verliert. Das ist eher kontraproduktiv, bitte nicht machen. Also gibt ja auch Fälle von Herzmuskelentzündungen und so weiter, die wirklich schwer waren und das will keiner haben. Dementsprechend auf jeden Fall die Krankheit auskurieren. Falls man sich nicht sicher ist, kann man auch noch einen Arzt konsultieren oder das nochmal checken lassen, ob da alles in Ordnung ist. Und dann kann man langsam und vernünftig wieder einsteigen. Und ja, es ist unschön, wenn man dann mal 2-3 Wochen flach liegt, aber auch das ist nicht irreversibel. Also man kann auch dann durch Training das schon wieder aufholen. So.
Nur
mit
einfach,
eben der entsprechenden Zeit.
Nur einfach mal 4 Wochen nichts tun, wenn man keinen Bock hat, das rächt sich.
Ne? Ja, vor allem auch motivational.
Genau. Und schließen wir hier mit dem Tipp, besser nach 2 Wochen Trainingspause wieder anzufangen, außer man ist krank. Aber wenn die Krankheit oder die Verletzung es zulässt, kann man auch alternativ trainieren. Es gibt also keinen Grund zur Verzweiflung.
Amen. Ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich alles gesagt, was gesagt werden musste.
Alles klar, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Bis dann.
Ciao, ciao.